Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
Radis Erben, der Löwen-Podcast, nach dem Spiel auswärts beim SC Verl. Es ist eine englische Woche, 1:1 trennt sich der TSV 1860 München in Paderborn vom Aufsteiger, vom starken Aufsteiger SC Verl. Tja, und das Ganze wollen wir natürlich besprechen, wollen wir erörtern, wir wollen die Löwen bewerten. Logischerweise mache ich das mit Olli, der mit mir verbunden ist, aber eben heute nicht in Paderborn war. Das hätte sich dann mit der Rückreise ja ein bisschen sehr verkompliziert heute, weil von Paderborn, da gibt es nicht mehr ganz so viele Flüge nach München, schon gar nicht um die Uhrzeit. Also das wäre alles relativ schwierig gewesen und deswegen hat das wie eigentlich alle Redaktionen in München gemacht. Er hat sich vom Fernseher angeguckt und war begeistert. Olli, oder?
Ja, Tobi, willst du mich auf den Arm nehmen? Nee, natürlich nicht. Also für mich war das ganz harte Kost, vor allem für meine Augen, was die Löwen da ihrem Publikum geboten haben. Und das vor dem TV war wirklich noch schlimmer als im Stadion. Klar, 1:1 beim guten Aufsteiger SC Verl, das ist jetzt mal prinzipiell ein ordentliches Ergebnis. Aber ist das wirklich der Anspruch des TSV 1860? Also für mich ist ganz klar, wird im Winter nicht nachgelegt, wird das nicht mehr als das graue Mittelfeld in der dritten Liga sein. Und wollen wir das wirklich?
Du, jetzt muss ich mal ausholen. Jetzt hast du was vorgelegt. Ne? Also jetzt muss ich wirklich tatsächlich mal ein bisschen ausholen. Also, ich glaube, ich weiß es nicht, ob es so eintritt. Ich glaube, dass der SC Verl am Ende dieser Saison relativ weit vorne landen wird in der Tabelle. Das ist mal das eine. So, ja klar, das ist ein
Aufsteiger. Einspruch. Die werden am Ende 10. bis 12., wenn überhaupt.
Gut, unterhalten wir uns dann im Mai nochmal, je nachdem, wie lange diese Saison dauert. Das ist das eine. Das andere ist, ja, dass Aufsteiger grundsätzlich eigentlich immer sehr, sehr stark sind in der dritten Liga. Und was dazu kommt, das ist klassischer Drittliga-Fußball. Das ist klassischer Drittliga-Fußball, den wir heute gesehen haben. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, zwei relativ vergleichbare Mannschaften, die sich da gegenübergestanden sind. 60 München mit einem guten Auftakt heute. Also die haben besser angefangen, die Verler eigentlich von Beginn an unter Druck und das Ganze mündete dann im 1:0. Das haben die Löwen erzwungen, mehr oder weniger. Ganz starke Vorarbeit von Sascha Mölders. Der Ball kam dann zu Wein, der dann geflankt hatte für Stefan Lex und der für ihn freut es mich besonders, der dann eben eingenetzt hat per Kopf zum 1:0, 19. Minute. Die absolut verdiente Führung für den TSV 1860 München danach. Und das ist dann, wo die Kritik anfängt. Danach hat sich 60 München darauf ausgeruht. Die haben sich gedacht, naja, wir haben jetzt die Gastgeber 20 Minuten lang dominiert. Wir führen verdient mit 1:0. Was soll uns denn schon passieren? Und genau das war der Fehler. Sie haben sich zurückgelehnt in den Sessel und haben dann die Quittung bekommen. Verl mit guten Möglichkeiten. Einmal richtig viel Dusel für die Löwen. Ein Tor, das aus abseits verdächtiger Position zurückgenommen wurde. Also ich glaube, dass es den Hauch abseits war. Beweisen konnten es auch die Fernsehbilder nicht. Das Tor zählte dann eben nicht. Und dann gab es eine Doppelchance. Marco Hiller mit einer überragenden Reaktion. Auch in anderen Situationen hatte er richtig gut reagiert. Marco Hiller mit einer ganz, ganz starken Leistung zur Bewertung kommen wir dann natürlich später auch nochmal ganz explizit. Tja, aber dann kam eben die 38. Minute und Lannert, der übrigens erst Ende Oktober verpflichtet wurde beim SC Verl, ein ehemaliger Augsburger, vereinslos war er, Rechtsverteidiger, den haben sie sich geholt. Ja, und da haben sie anscheinend richtiges Händchen bewiesen, die Verler. Er macht dann in seinem ersten Spiel das Tor für den SC Verl, weil er einfach auch viel zu viel Platz hatte. Marco Hiller trifft da aus meiner Sicht keine Schuld in dieser Szene. Also Lannert mit dem Ausgleich. Und dann die zweite Hälfte, das war ein Duell auf Augenhöhe. Logischerweise waren viele Fehler mit dabei. Das ist das, was Olli angesprochen hatte, das, was für die Augen jetzt nicht so schön war. Es gab auf der einen Seite Chancen, aber auf der anderen eben auch. Dennis Erdmann zum Beispiel mit einer Riesenchance kurz vor Schluss, das hatte auch der Trainer dann nochmal angesprochen, kurz vor Schluss köpft er den Ball an die Latte. Also das hätte auch das 2-1 sein können. Also ein 1-1, das absolut aus meiner Sicht leistungsgerecht ist und über das ich mich jetzt auch nicht großartig aufregen kann und beschweren kann. Das waren zwei relativ ausgeglichene Mannschaften, die da gegeneinander gespielt haben. Und dann ist das eben so, dann trennen sich die beiden Teams eben 1-1. Was ich am Schluss auch nochmal sagen werde, wenn wir explizit auf die Tabelle kommen, die Punkte haben die Löwen woanders nicht geholt, wo es möglich gewesen wäre. Also Stichwort Magdeburg, Stichwort Duisburg. Das ist für mich nach wie vor das größere Problem. Wo ich dir recht gebe, Olli, ich will jetzt keinen langen Monolog hier führen, aber wo ich dir absolut recht
gebe. Machst du ja schon, Tobi. Machst du ja schon. Eigentlich kann ich zum Duschen gehen, du.
Nee, ich brauch dich dann, Olli. Also da, wo ich dir absolut recht gebe, ist, ja klar, sie müssen nachlegen. Linsbichler und Pusic, das sind, da lege ich mich jetzt absolut fest, wir haben den 12. Spieltag, Leute, wir haben den 12. Spieltag, es ist ein Drittel vorbei. Das sind Fehleinkäufe.
Nicht ganz.
Das sind Fehleinkäufe, Punkt, Ausrufezeichen, was auch immer. Das sind keine Spieler, die 60 sofort weitergeholfen haben. Und damit lassen wir das Ganze bewenden. Es bräuchte zwei Unterschiedsspieler und dann würdest du solche Spiele auch gewinnen, womöglich von der Bank dann auch gewinnen. Die hast du de facto momentan nicht. Das ist das allergrößte
Tobi, Problem. Tobi, es ist doch bezeichnend, jetzt muss ich dich mal unterbrechen, es ist doch bezeichnend, wenn Michael Kölner in der englischen Woche ja nur einmal auswechselt. Also, sorry, das kann ich nicht nachvollziehen. In der englischen Woche, ja, das zweite Spiel und dann nur einmal wechseln. Im Spiel. Tut mir leid. Also das sagt alles, was mit 60 los ist.
Ich gebe dir recht, wobei ich für meinen Geschmack nicht verstehe, warum ich in den letzten 10, 15 Minuten nicht mal einen Klassen bringe, zum Beispiel, der Geschwindigkeit reinbringen würde. Da haben wir uns schon drüber unterhalten, Olli, dass wir das nicht ganz nachvollziehen können, warum der überhaupt keine Chance mehr hat, an Leon Klassen. Der würde Geschwindigkeit reinbringen. Das wird vielleicht nochmal so ein bisschen Unterschied machen. Greilinger hatte mal ein gutes Spiel, hatte mal ein schlechtes Spiel diese Saison. Brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren. Wäre vielleicht auch eine Option gewesen. Insgesamt aber ist Michael Kölner in seinem Handeln natürlich limitiert. Brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. So, jetzt steigen wir doch einfach mal ein in die Bewertung der Löwen heute. Marco Hiller hatte ja am Samstag schon mit Nackenschmerzen gespielt, eine überragende Leistung gezeigt gegen den KFC Uerdingen und heute hat er einfach daran angeschlossen. Also wenn Marco Hiller nicht drinsteht, ein Reflex. Ich muss mich mit Superlativen in der dritten Liga immer zurückhalten. Also ich habe dir per WhatsApp mal kurz getippt, Weltklasse. Das ist es natürlich nicht, das ist immer noch dritte Liga, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das war ein ganz, ganz überragender Reflex, ganz, ganz stark, so wie ihn nicht viele haben. Und da hat er das zwischenzeitliche 1-1 erstmal verhindert. Ganz, ganz klasse gehalten. Auch in anderen Situationen war er da und man hat ihm überhaupt nicht angemerkt, dass er da in irgendeiner Art und Weise angeschlagen sein soll. Es haben ja einige Zeitungen schon spekuliert, ob er vielleicht ausfällt heute. Nein, du hast...
Es war ja überhaupt kein Thema, genau, Tobi, dass er wackelt. Also das habe ich ja schon am Nachmittag oder am Mittag geschrieben, dass Hiller auf jeden Fall spielen wird. Also die haben halt eine alte Aussage hergenommen von Michael Kölner von der gestrigen Pressekonferenz. Und ich war ja gestern, habe er beim Training zugesehen und hat er ganz normal mitgemacht. Also ein Ausfall war überhaupt kein Thema.
Jo. Also, Hiller mit der Note 2 von dir. Ich schließe mich an. Das war eine ganz saubere, einwandfreie Leistung von Marco Hiller. Den haben wir heute brauchen können, Marco Hiller im Tor. Und dementsprechend bekommt er auch von mir die Note 2. Es gab zwei Veränderungen in der Startformation. Das Spiel hat übrigens für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, sollten eine halbe Stunde später begonnen, weil nämlich der Charterflieger, der ab Manching starten sollte, technische Probleme hatte und dann mussten sie sich was einfallen lassen. Sie konnten dann mit dem gleichen Flieger starten, aber das Spiel, das wurde dann eine halbe Stunde später angepfiffen und davon hat man aber ehrlich gesagt dann auch nichts gemerkt, dass da irgendwie die Löwen voll nervös ins Spiel gegangen wären oder so. Nein, das war nicht der Fall. Also zur Viererkette zwei Wechsel. Wilsch kam wieder hinein, nachdem er zuletzt ausgefallen war. Ja, ich würde sagen, eine solide Leistung hat das hinten ganz gut gemacht auf der rechten Seite. Dementsprechend von dir eine 3, von mir eine 3. Ich schließe mich wieder an.
Ja, das war eine ordentliche Partie. Er war aber auch kaum geprüft heute. Und was ich ein bisschen vermisst habe, so seine Flankenläufe. Aber gut, es war natürlich heute auch schweres Geläuf. Das hat man ja ganz deutlich im Fernsehen gesehen. Also es hat nichts von einem Fußballplatz gehabt, sondern eher von einem Acker, von einem C-Klassen-Acker. Aber gut, war halt so. Für das, dass der SC Paderborn in der zweiten Liga spielt, kann man sich eigentlich schon einen anderen Rasen erwarten. Aber mein Gott, vielleicht ist das Wetter da oben schlechter als bei uns hier in München.
Ich weiß nicht, wer von den Löwenfans schon mal in der Benteler Arena war in Paderborn. Direkt gegenüber ist eine Schafweide. Die sieht ungefähr genauso aus wie der Fußballplatz heute.
Also, hast du aber toll beobachtet, Tobi. Hast du da schöne Bilder mit deinen Kindern gemacht oder wie?
Nee, da war ich alleine. Also, das hat heute tatsächlich so ein bisschen den Löwen auch spielerischen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Platz war eine Katastrophe. Dann kommen wir zur Innenverteidigung. Moll. Der bessere der beiden heute, finde ich. Moll mit einer befriedigenden Leistung. Deswegen von uns beiden die Note 3. Ansonsten ist er mir jetzt nicht nachhaltig aufgefallen.
Nein, das war wieder besser als zuletzt beim 0-0 gegen KFC Uerdingen, wo eben dieser grobe Schnitzer unterlaufen ist. Der Trainer hat das ja auf die Sonne geschoben. Ich habe da eine andere Meinung, aber gut, das ist Vergangenheit. Heute war das ganz akzeptabel, seine Leistung, und deswegen die Note 3 von mir.
Zum ersten Mal nicht einig sind wir uns bei Salga, der heute aus meiner Sicht der schlechtere der beiden Innenverteidiger war. Hatte einige ganz wilde Szenen teilweise, wo ich mir gedacht habe, in der Anfangsphase, da ist er teilweise echt ein bisschen geschwommen da hinten. Und ich vermisse halt die Souveränität eines gestandenen Zweitliga-Profis. Die vermisse ich, das hat er wieder nicht gezeigt. Er muss da hinten eigentlich vorangehen. Er muss eigentlich so der Fixpunkt sein, dass er aber nicht ist und dass er nicht war heute. Von dir hat er die 3 bekommen, von mir die 4.
Ja, da bin ich prinzipiell bei dir, bei deinen Aussagen, Tobi, aber sagen wir, man kann ein bisschen feilschen um die Note, aber wenn, dann war es eine 3,5, und nachdem ich keine Kommanoten hergebe auf die blaue 24, habe ich mich für eine 3 entschieden, weil im Grunde hat der SC Verl wenig Torchancen gehabt, und das spielt auch ganz klar auch für die Innenverteidigung, und deswegen noch die Note 3 für ihn.
Steinhardt finde ich dann auf der Linksverteidigerposition, ist der schlechtere der beiden Außenverteidiger gewesen heute. Es waren keine Szenen dabei, wo ich mir gedacht habe, da hat er jetzt richtig überzeugt oder da hat er einen Zweikampf richtig gut gewonnen. Dementsprechend ist das, was ich vorher angesprochen habe, umso unverständlicher, dass da nicht mal in Klassen reinkommt für einen Philipp Steinhardt. Das verstehe ich persönlich nicht. Ich glaube, Klassen hätte noch mal Tempo reingebracht. Und ich finde, Klassen ist auch eine Option mal für eines der nächsten Spiele. Muss ich ganz klipp und klar sagen, Steinhardt bekommt von uns beiden die Note 4. Wie hast du ihn gesehen?
Ja, es war eher ein Mauerauftritt, viele Fehlpässe auch. Also ich habe ihn schon ganz anders gesehen, Philipp Steinhardt. Ja, mehr solche Tage gibt es auch. Deswegen die Note 4 heute. Also er kann sicherlich besser.
Die ersten 5 haben wir bewertet. Gleich kommen die weiteren Löwen mit der Bewertung heute auswärts beim SC Verl. Zurück mit unserer Bewertung des TSV 1860. Wir machen also den Sprung von der Viererkette auf die 6. Und da war heute auch wieder das Erdmännchen, wie bei The Masked Singer, da ist das Erdmännchen heute enttarnt worden. Na, Dennis Erdmann, kleiner Scherz, Dennis Erdmann heute mit teilweise wilden Bällen hinten raus, ganz, ganz wilden Bällen. 3 brutale Fehler in der Vorwärtsbewegung, habe ich gezählt, mindestens 3, wo er einfach, unbedrängt den Ball an den Gegner gibt und der Gegner es aber nicht bestraft hat. Also das muss man dazu sagen. Er hatte dann kurz vor Schluss offensiv die Aktion, als er den Ball an die Latte geköpft hat. Die Körpersprache hat mir heute ehrlich gesagt ganz gut gefallen bei Dennis Erdmann. Das ist das Positive. Hatte dann wieder so ein dummes Foul, wo er seine 4. gelbe Karte gesehen hat, das auch völlig über war. Also für eine 3 reicht es bei mir nicht, bei dir nicht. Ich gebe ihm genauso wie du die Note 4.
Ja, das war bei ihm auf jeden Fall ein Rückschritt zu den letzten 2 Spielen. Das muss man ganz klar sagen. Und was mich halt bei ihm ein bisschen ärgert, einfach die unnötigen gelben Karten. Ja, das ist eigentlich, macht er sich eigentlich der Mannschaft einen Bärendienst, leistet er seiner Mannschaft einen Bärendienst mit solchen Aktionen, weil jetzt hat er, wahrscheinlich wird er gegen Türkgücü auch wieder eine gelbe sehen, dann muss er schon mal ein Spiel pausieren. Also Er sollte sich ja ein bisschen mehr im Griff haben. Natürlich ist seine Mentalität gut, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber aufgrund dieses engen Kaders sollte er sich schon besser im Griff haben.
Dann hat Michael Köllner heute erstmal Chayo von Beginn an das Vertrauen geschenkt. Da müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren, finde ich. Chayo hat das von Beginn an gar nicht so schlecht gemacht. Das große Problem ist, dass er nach wenigen Minuten die gelbe Karte gesehen hat. Und danach hast du ihm angemerkt, jetzt muss ich vorsichtig sein. Nicht, dass mir das so geht wie dem Tallich gegen Uerdingen. Und das hast du total gemerkt. Er ist dann nicht mehr so aufs Gas gegangen. Er war dann vorsichtiger, er war dann verhalten. Also die gelbe Karte hat ihn zerstört heute. Und in hellseherischer, prophetischer Voraussicht hast du die gelbe Karte eigentlich vor dem Spiel schon gesehen. Großes Kompliment.
Ja, wir haben ja auch, glaube ich, gestern im Podcast da schon drüber diskutiert. Das ist ja sein großes Manko. Er hat seinen Körper nicht im Griff richtig. Ja, er ist ein junger Spieler, der hat natürlich einen großen Ehrgeiz, der will was zerreißen, aber der muss seine Füße besser unter Kontrolle haben. Ja, also er macht zu viele Fouls, da muss er einfach noch lernen, aber diesen Lerneffekt, den wird er gehen und ja, dann schauen wir mal, wie er sich in ein paar Monaten dann präsentiert.
Also grundsätzlich von der Geschwindigkeit ein guter Spieler. Vom Einsatz her ein guter Spieler. Die gelben Karten, die er kassiert, sind saudumm. Seine dritte bereits, seine dritte gelbe Karte. Das ist das erste Spiel von Anfang an, ja, muss man auch dazu sagen. Die machen ihm das Ganze kaputt. Daran muss er arbeiten. Zur Pause kam Neudecker, dem du die Note, also erstmal Chayo bekommt von uns beiden die Note 4, wenn wir das nicht dazu gesagt haben sollten. So, und zur Pause kam dann Neudecker für ihn ins Spiel. Da haben wir uns ja in der Vorberichterstattung schon drüber unterhalten. Also beim letzten Spiel, das er in Paderborn gemacht hat, mit den Löwen, da hat er mir besser gefallen, um ehrlich zu sein. Da war er auch noch 19. Heute hat er mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob es an der taktischen Herangehensweise liegt, an dem, was ihm Michael Köllner mit auf den Weg gibt. Ich sehe ihn als Zehner. Er spielt eigentlich, oder korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe, aber er kommt eigentlich mehr über die Außen. Und ich glaube, da ist ein Richie Neudecker irgendwie verschenkt. Er muss die zentrale Figur sein, wenn er auf dem Platz ist. Er hat diese Technik, er hat die Erfahrung jetzt auch mittlerweile. Er muss dieser Denker und Lenker im Mittelfeld sein, die zentrale Anlaufstelle. Aber die war er nicht, die war er wieder nicht. Du hast ihm die 3 heute gegeben, so gut habe ich ihn persönlich nicht gesehen. Er bekommt von mir die 4.
Ja, normalerweise hätte ich ihm 3,5 geben müssen, aber ich habe mich dann für die 3 entschieden, weil er hat schon ein paar gute Sachen dabei gehabt, so ist es nicht. Natürlich erwarte ich mir von so einem Spieler wie Richard Neudecker, der ja auch schon holländische Erstliga-Erfahrung genossen hat bei Venlo, erwarte ich mir natürlich mehr, keine Frage, auch mal einen Abschluss. Das kann er ja alles, das hat er ja alles schon in den letzten Wochen auch gezeigt, aber die Mannschaft geht jetzt momentan durch so ein Tal durch und das schließt auch Richie Neudecker nicht aus und ich hoffe halt, dass sie jetzt eben zum Derby dann gegen Türkgücü dann wieder alle auf der Höhe sind und auch dieses Leistungsniveau bringen können, das, was wir eigentlich von ihnen auch kennen.
Jo, das wäre sehr schön, das wäre sehr fein. Und damit sind wir beim nächsten Kandidaten, der mir gut gefallen hat. Vino heute mit der Vorarbeit zum 1:0. Kommt ja noch dazu, dass du wieder 1:0 führst auswärts und wieder nicht gewinnst, wie zuletzt in Dresden. Wein mit der Flanke, wobei vorher die Vorarbeit von Mölders oder die Balleroberung von Mölders noch geiler war. Ja, also das hat Mölders schon gut gemacht. Wein aber mit einer sehr ordentlichen Leistung, wie ich persönlich finde. Und deswegen war er heute einer der Besseren und bekommt von uns beiden die 3.
Ja, das Paket hat bei ihm gestimmt heute. Schön war natürlich auch die Flanke, die natürlich dann, da kommen wir später dazu, Stefan Lex überragend vollendet hat mit dem Kopfball. Also der kleinste Löwe neben Richie Neudecker auf dem Platz macht ein Kopfballtor, irre. Aber dazu kommen wir ja später.
Wo unsere Meinungen wieder auseinandergehen, ist der Spieler Dennis Dressel. Den haben wir komplett unterschiedlich wahrgenommen heute. Also ich habe ihn, ehrlich gesagt, sehr gut gesehen. Er hat heute nicht die... sehr in Anführung, An- und Abführung, es war nicht die Note 1, nein, um Gottes Willen, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Er hat sehr, sehr mannschaftsdienlich gespielt. Er hat vielleicht nicht die ganz offensive Rolle heute gespielt, vorsichtig ausgedrückt, sondern er hat sehr mannschaftsdienlich gespielt. Und in dieser Position, finde ich, war er im Mittelfeld eine sehr wichtige Komponente, wo Ferl auch immer wieder Probleme hatte, wo Ferl auch immer wieder den Ball verloren hat an Dennis Dressel. er hat immer wieder versucht, die Mannschaft anzutreiben. Logischerweise hat auch bei Dennis Dressel heute nicht alles funktioniert. Aber ich finde schon, dass er einer der Spieler war, die mehr Licht hatten als Schatten in dieser Partie. Und ich glaube, dass er auf dieser Leistung aufbauen kann. Du hast ihm die 4 gegeben, von mir bekommt er also die 3 auf alle Fälle.
Ja, Tobi, da bin ich konträrer Meinung zu dir. Ich erwarte mir einfach von so einem Spieler, der auch mal jetzt, sagen wir, in die zweite Liga auf jeden Fall will. Wenn ich schon in die erste Liga, erwarte ich mal schon, dass er mehr Akzente setzen kann. Wir reden hier von dritter Liga, ja. Also Dennis Dressel ist jetzt nicht mehr das jüngste Talent, ja. Also ein Schuss mal aufs Tor, der dann doch ein paar Meter vorbei zischt, das ist einfach zu wenig für so einen Spieler. Deswegen heute nur die 4. Und ich glaube auch, dass er sich auch nicht besser gesehen hat heute.
Also Dennis Dressel, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Dann kommen wir zu Stefan Lex, der ja durchaus gut Betrieb gemacht hat, vor allem in der ersten Hälfte. Die zweite Hälfte war nicht ganz so gut, hat seine Leistung gekrönt mit dem Tor. Endlich wieder ein Tor von Stefan Lex. Das war auch wichtig persönlich für ihn, dass er dieses Tor mal wieder macht, weil er eben, oder weil wir uns auch schon oft unterhalten haben in dieser Saison, dass er zu viele Chancen vergibt, dass er zu viel liegen lässt. Das hat er ganz, ganz eiskalt verwertet, dieses 1:0. Das haben sie erzwungen, die Löwen. Note 3 für Stefan Lex von dir und von mir.
Ja, also mein Kopfballtor von Stefan Lex ist ja einer der kleinsten bei 1860. Das hat Seltenheitswerte. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass er bei 60 mal ein Kopfballtor gemacht hat, aber weißt du das anders? Hast du etwas anders in Erinnerung? Also ich kann mich nicht erinnern, dass er mal per Kopf ein Tor gemacht
hat. Also ich glaube nicht, dass er für die Löwen bis jetzt ein Kopfballtor gemacht hat. Wie das in Ingolstadt war, das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass er für 60 jemals ein Kopfballtor gemacht
hat. Und dann hat er ja noch eine sehr gute Aktion gehabt, die ich aus meiner Sicht, also beim einmal hinschauen, hätte ich sogar eine rote Karte gegen seinen Abwehrspieler gesehen oder gegen seinen Gegenspieler gesehen. Wie hast du die Situation gesehen, Tobi?
Also, da muss ich ganz klipp und klar sagen, wenn ganz viele Fans sagen, hey, Notbremse, die Löwen haben sich alle beschwert. Nein, die Notbremse, die gibt es ja so im Regelwerk eigentlich nicht. Es gibt eigentlich nur die Verhinderung einer eindeutigen Torchance. Und die war es deswegen nicht. Ja, Lex war, das sah so aus, als ob er durch war. Aber es war links versetzt. Ein Spieler, der gerade in dieser Szene reingekreuzt ist. Und der genau in diesem Moment, wenn Lex durch gewesen wäre, an Lex dran gewesen wäre. Deswegen ist es der zweite Spieler gewesen, der eben noch diese Torchance verhindern hätte können. Und deswegen ist es nicht das Verhindern einer eindeutigen Torchance gewesen. Deswegen ist es eine gelbe Karte, eine ganz, ganz grenzwertige. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Aber es war für mich keine Notbremse. Da bin ich komplett beim Schiedsrichter, da bin ich komplett beim erfahrenen Frank Willenborg. Das ist für mich kein Platzverweis gewesen, aber das hat Lex klasse gemacht.
So schaut's aus.
Und dann sind wir eben bei Sascha Mölders, der mir heute nicht so gut gefallen hat wie Stefan Lex. Das eine dürfen wir nicht vergessen, wie er diesen Ball angezogen hat vorm 1:0. Das war überragend. Das war ganz, ganz stark. Und das ist eben auch diese Situation, wo man sagt, ja, der Mittelstürmer, einmal im Spiel ist er da und dann ist er gefährlich. Und genau das war eben so. Und das war heute bei Sascha Mölders der Fall. Ich tue mich echt ein bisschen schwer. Du hast ihm die 3 gegeben. Ich war eigentlich schon ein bisschen auf der 4. Ich gebe ihm jetzt heute auch die 3, weil das eine sehr wichtige Situation war. Aber insgesamt habe ich ihn nicht so gut gesehen wie Stefan Lex.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Genau das war es, Tobi. Das war die eine Situation, die 60 gebraucht hat. Und da war wieder Sascha Mölders beteiligt, ja. Und deswegen kriegt er die 3 von mir. Natürlich, wenn man das gesamte Spiel sieht, muss man sagen, ja, es war nicht der Tag von Sascha Mölders, aber diese eine Aktion, die hat den Unterschied ausgemacht heute.
So, und jetzt heißt es Ding-Dong, letzter Aufruf für den TSV 1860 München. Ich hoffe, sie sind rechtzeitig zurückgekommen, weil das Problem, das hat zumindest Günter Gorenzel gesagt, darin besteht, dass sie noch eine Landegenehmigung bekommen in Manching, weil es eben später geworden ist. Also da muss ich sagen, weiß ich noch nicht so genau Bescheid, ob das funktioniert hat. Ansonsten wäre morgen frei. Und ansonsten wird es natürlich auch schwierig werden, da irgendwo in der Paderborner Gegend noch runterzukommen, im Gasthaus wahrscheinlich. Also ne, die haben ja auch zu. Also, mein Gott, was sage ich denn? Also alles sehr, sehr schwierig. Ich hoffe mal, dass sie nicht irgendwo in einem Bus oder in der Kabine übernachten mussten, die Löwen. Aber das war heute alles sehr, sehr spitz auf Knopf durch diese Verspätung des Fliegers, durch diesen technischen Mangel durch diesen technischen Defekt am Flugzeug. Hoffentlich hat da alles funktioniert. Morgen ist erstmal frei und dann gibt es 2 Tage Vorbereitung vor dem Spiel gegen Türkgücü. Und Olli, wir müssen das jetzt schon nochmal aus 2 Blickwinkeln betrachten. Also das eine ist, ich verstehe nicht, warum Michael Köllner nicht mal einen Klassen bringt. Das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen. Ich finde, der Junge hätte sich eine Chance verdient. Wie siehst du es?
Ja, prinzipiell schon. Ich bin schon ein Fan von Leon Klaassen. Der hat seine Anlagen, keine Frage, aber der Trainer steht halt eben auf Philipp Steinhardt und das muss man auch akzeptieren. Aber klar ist auch, Leon Klaassen wird auf der Bank nicht besser. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Also heißt, der Spieler geht auch wieder ablösefrei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 60 mit ihm im Winter verlängern wird. Tja, da hat man wieder ein Talent verloren, aber das kennen wir ja schon.
Was mir bei der Gelegenheit noch einfällt, Ferl ist anscheinend als Aufsteiger aus der Regionalliga in der Lage, am Ende Oktober einen vertragslosen Spieler zu holen, nochmal zusätzlich mit dem Torschützen mit Lannert. Und der hat auch richtig Potenzial, finde ich. Warum?
Ja, Tobi, da muss ich wieder einen Einspruch erheben.
Ja, mach das.
Natürlich, Ferl ist natürlich eine andere Nummer als 1860 München. Also, dass ein Spieler in Ferl leichter performen kann als bei 60, das ist auch klar. Das sagt uns die Geschichte, die Vergangenheit von 60. Ja. Dass Spieler, die bei anderen Vereinen überragend waren, ich erinnere nur an Steffen Hofmann zum Beispiel bei Rapid Wien, der kam dann zu 60 und da war er eine Maus mehr oder weniger, auch weil er einfach aus meiner Sicht bessere Spieler da waren. Aber trotzdem, ja, der hat in Österreich wirklich Geschichte geschrieben in der ersten Liga und bei 60 ist er in der zweiten Liga nicht groß aufgefallen. Das ist nur ein Beispiel. Oder Stefan Reisinger zum Beispiel bei Wacker Burghausen, ein überragender Stürmer, später nach seinem Abschied von 60 in Freiburg stark, in Düsseldorf stark. Also 60 ist ein sehr komplizierter Verein und wenn jetzt der SC Ferl einen vertragslosen Spieler vom FC Augsburg holt, der ja dessen Vertrag ja schon ausgelaufen war, das heißt überhaupt nichts, Tobi. Ja? Also Ferl ist ja, klar, spielt in der dritten Liga, aber es ist trotzdem, hat irgendwie trotzdem den Amateurstatus, nicht abwertend jetzt das aus meiner Sicht jetzt, sondern einfach nur, Ferl ist so ein Dorfverein mehr, wie Unterhaching, ja, so Idylle und so. Und deswegen, es heißt nicht, dass der, wenn er in Ferl performt, dann auch bei 60 groß rauskommt.
Gleich unterhalten wir uns darüber, wer denn für 60 eventuell dann ab der Rückrunde performen könnte. Bis gleich.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind wieder da, wollen jetzt natürlich schon mal drüber reden. Du hast geschrieben, es fand ich relativ hart, Olli. So schaut es aus, 60, das riecht ganz schwer nach grauem Maus-Image in der dritten Liga, wenn im Winter nicht entscheidend nachgerüstet wird. Ich bin ja bei dir, dass es noch jemanden braucht. Was glaubst du, was glaubst du, wenn du jetzt eine Glaskugel vor dir hast, was passiert im Winter? Was macht Günter Gorenzel?
Ich kann nicht in ihn hineinblicken. Ja. Ich kenne seine Fußballsoftware viel zu wenig, muss ich sagen. Ja. Weil seine Neuzugänge, die er bisher verpflichtet hat, jetzt auch, ich rede jetzt auch vom letzten Jahr, also die haben mich jetzt nicht überzeugt. Ja. Seine Fußballphilosophie, ja, ich sehe da wenig davon, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also mal klar, Richie Neudecker zurückzuholen, war eine gute Geschichte, muss man auch sagen. Erik Thalek ist ein Spieler, der auf jeden Fall Potenzial hat, aber nicht als Stammspieler bei 1860 München. Ja? Der kann immer wieder mal reingeworfen werden. Der kommt ja immer von einem Absteiger, ja, von einem Drittliga-Absteiger aus Chemnitz. Ja? Also da braucht man nicht glauben, dass der sofort einschlägt und dann einen Riesensprung nach vorne macht. Also das war eigentlich klar. Darüber haben wir ja schon öfteren in verschiedenen Podcasts gesprochen. Also das überrascht mich jetzt nicht, dass der jetzt in einem Tal ist. Was passiert denn wieder? Das ist die große Frage. Aus meiner Sicht braucht 60 3 Verstärkungen.
Also ich glaube, 2 würden tatsächlich auch schon genügen. 2 wirklich Spieler, die 60 weiterbringen. Dieses mysteriöse Thema Etataufstockung. wo man gefeiert hat, wo man gesagt hat, boah, die Bayerische, die unterstützt uns so extrem, die stockt das Sponsoring nochmal auf. Und dann kommen zwei Spieler mit Linsbichler und mit Pusic und dann wird so getan, als ob das jetzt diese Etataufstockung war und jetzt kann man nichts mehr machen. Also ich kann das nicht nachvollziehen.
Ich kann es auch nicht nachvollziehen, Tobi. Vor allem Günter Gorenzel hat das schon mehrmals anklingen lassen, dass der Etat dasselbe ist wie im letzten Jahr. Also der liegt ungefähr bei 3,6 Millionen. Jetzt frage ich mich natürlich, man hat 17 Spieler abgegeben und nur 5 Spieler verpflichtet. Ja, wo ist denn das Geld hin, bitte? Also da frage ich mich schon. Ja, und man wusste ja auch im Sommer, wenn nichts passiert, dann wird man schon eine schwere Saison haben, weil ja, du brauchst, um wirklich oben mitzuspielen, brauchst du auch eine gute Ersatzbank. Und die hat 60 nicht.
Das waren Spieler, die dann eben auch aus der Regionalliga noch mit hochgegangen sind, die da sich verabschiedet haben. Aber die haben auch Geld gekostet. Das ist das eine.
Natürlich.
Ein Spieler, den ich noch sehr gerne gesehen hätte in dieser Saison, ist ein Herbert Paul zum Beispiel. Also das hätte ich mir gut vorstellen können, dass der verlängert. Ansonsten konnte ich diese Abgänge schon weitestgehend nachvollziehen. Aber dass da jetzt bei einem gleichen Etat wie in der letzten Saison plötzlich kein Geld mehr da sein soll, wie das funktioniert, verstehe ich nicht. Und ich kann es so auch nicht glauben. Da fehlt mir das Verständnis.
Also insofern, ja, und was mich auch ein bisschen ärgert, Tobi, ist halt auch das, der Verein wollte uns so quasi die neue Jugendlinie verkaufen. Ja, also wenn sie schon auf die Jugend setzen, das ist ja prinzipiell in Ordnung, ja, aber dann müssen die Talente auch spielen, ja. Aber ich verstehe natürlich auch Trainer Michael Kölner, dass er diese Talente jetzt nicht einfach in die dritte Liga reinwirft, weil, ich sage mal, das Leistungsniveau zwischen Jugend-Bayernliga und dritte Liga, das ist halt enorm. Ja. Also, und vor allem der Sprung vom Jugendfußball in Herrenfußball, der ist gravierend. Wer selber mal Fußball gespielt hat, weiß das.
Ja, und wir haben heute die Schrecksekunde wieder gehabt, als da Sascha Mölders mit der Stirn voran an der Spielerbank gebremst hat von Ferl, glaube ich, war es. Also, wenn der dann mal weg ist, na, dann gute Nacht 60. Dann bin ich mal gespannt, wer da Mittelstürmer spielen soll. Durance dann wahrscheinlich. Nichts gegen Durance, aber ich glaube, dann wird es tatsächlich ein bisschen problematisch für den TSV 1860. Es muss zwingend was getan werden im Winter, wenn nicht schon jetzt. Also, da sind wir auch gegenteiliger Meinung, Olli, da haben wir auch schon privat drüber diskutiert. Es gibt wirklich fähige Spieler aus meiner Sicht, die momentan arbeitslos sind. Auch durch.
Ja, vor allem, Tobi, wenn ich mich zurückerinnere, hat damals Günter Gorenzel gesagt: Wir verpflichten nur Spieler, die sofort einschlagen, die finanziell passen, die auch charakterlich zu 60 passen. Ja, also über den Charakter kann ich nicht reden, weil ich sehe die Mannschaft schon seit Monaten nicht mehr im Training. Ja, das kann ich nicht beurteilen, aber ich sehe, was ich auf dem Sportplatz sehe, beziehungsweise im Stadion. Und also das ist nicht das, was man sich von 60 erwartet. Ja.
So, also ich glaube, wir haben jetzt zum 85. Mal ganz eindrücklich und eindeutig Stellung bezogen zu diesem Punkt. Ich glaube, es sollte jeder jetzt wissen, wie wir zu dieser Thematik stehen. Jetzt wollen wir mal schauen, was da sonst noch los war an diesem 12. Spieltag in der dritten Liga. Es ist englische Woche. Wiesbaden gewinnt gegen Meppen, aber das war schon glücklich. Meppen über weite Strecken, nachdem sie ja wochenlang nicht auf dem Platz waren durch Corona-Fälle, haben sie eine richtig gute Leistung gezeigt und am Ende wirklich unglücklich mit 0:1 verloren. Wiesbaden gewinnt, rückt den Löwen auf die Pelle. Uerdingen, der letzte Löwengegner, zu Hause gegen Halle. Das ist auch wieder überraschend. 0:1 verliert der KFC Uerdingen. Da sieht man mal, was am Samstag drin gewesen wäre. Eberwein, 58. Minute, der Torschütze. Dann das verrückteste Spiel an diesem Abend zwischen Waldhof Mannheim und dem MSV Duisburg. Duisburg bereitet also Mannheim Schwierigkeiten, nachdem sie zuletzt 0:4 gegen Ferl verloren haben. Diese Liga ist nicht zu berechnen und diese Liga ist wirklich unglaublich schwer zu tippen. Mannheim geht durch Ferrati in Führung, dann Gündoğan mit dem Ausgleich 11. Minute, Stoppelkamp 47. mit der Führung für den MSV und dann wieder Ferrati 61. Minute, 2:2 Waldhof Mannheim. Das interessanteste Spiel vielleicht an diesem Abend gab es im Olympiastadion zwischen Türkgücü, dem nächsten Löwengegner, und Saarbrücken, gegen das man ja völlig unglücklich zu Hause verloren hatte. Türkgücü zunächst mit der Führung in Hälfte 1 in der 8. Minute Und dann gab es nach einer Stunde den Ausgleich für den 1. FC Saarbrücken. 1:1 das Endergebnis und dann eben noch Verl gegen 60, 1:1. Morgen die Spiele Bayern-Ingolstadt. Da schauen wir ganz genau drauf. Ingolstadt, direkter Konkurrent von 60. Lautern gegen Lübeck. Dresden, auch das ist sehr interessant. Da wären wir nicht undankbar, Olli, wenn die Hachinger Schützenhilfe geben würden. Ich kann es mir nur nicht vorstellen. Viktoria Köln hat Zwickau zu Gast. Das halte ich dann schon für ein relativ ausgeglichenes Spiel. Magdeburg zu Hause im Ostduell gegen Rostock. Da ja, würde ich mir natürlich auch wünschen, dass Magdeburg Rostock so ein bisschen Paroli bietet. Wir schauen ganz kurz auf die Tabelle, die natürlich überhaupt nicht vollständig ist durch diesen zweigeteilten Spieltag. Saarbrücken Spitzenreiter 24 Punkte, Ingolstadt ein Spiel weniger 20 Punkte. 60 verbessert sich auf die 3. Vorübergehend, über Nacht, 19 Punkte. Wiesbaden, 19 Punkte auf Platz 4. Dann kommt Dresden, die könnten morgen an 60 vorbeiziehen mit 19 Punkten. Sechster ist Verl, 17 Punkte, aber die haben zwei Spiele weniger. Türkgücü zwei Spiele weniger mit 17 Punkten auf der 7. Viktoria Köln auf der 8 mit 17 Punkten. Dann 9. Rostock, 16. Die könnten theoretisch an Punkten gleichziehen, noch die Rostocker mit 60. Also auch das ist drin. Mannheim auf der 10 mit 15, punktgleich dahinter Uerdingen auf der 11. Halle auf der 12, ebenfalls 15 Punkte. Dann kommt Lübeck auf der 13 mit 14 Zählern. Bayern 2 ist 14. mit 12. Zwickau 15. mit 11 Punkten und Lautern 16. mit 10 Punkten. Zwei punktgleiche Mannschaften dann dahinter, Haching und Duisburg auf der 17 und auf der 18. Magdeburg Vorletzter mit 8 und Meppen Letzter mit weiterhin 6 Punkten. Das ist also die Drittliga-Tabelle. Ja, und dann sind wir eben beim Thema Duisburg, Magdeburg, der 18. und der 19. Da hat 60 aus meiner Sicht 5 Punkte abgegeben. Und wenn wir da jetzt mal wieder hochblicken in der Tabelle, ich lese euch nochmal vor, 60, 19 Punkte, Saarbrücken, Spitzenreiter, 24 Punkte. Genau diese 5 Punkte fehlen zur Tabellenführung für den TSV 1860. Und dann kannst du in Verl 1:1 spielen und dann kannst du gegen Saarbrücken verlieren und dann kannst du gegen Dresden verlieren. Dann wärst du punktgleich mit dem Spitzenreiter. Diese 5 Punkte, das ist das, was mich am meisten wurmt, Olli.
Ja, Tobi, aber wir wissen auch, Fußball ist kein Wunschkonzert und man kann überall schauen, wo hätte ich Punkte machen können, wo haben wir welche glücklich gewonnen. Also davon halte ich jetzt eher wenig. Natürlich ist es ärgerlich, dass man gegen Magdeburg und auch gegen Duisburg verloren hat, beziehungsweise unentschieden gespielt hat. Klar, das wären ein paar Punkte mehr, aber normalerweise sagt man auch immer so schön, am Ende gleicht sich es dann doch aus.
Abgerechnet wird zum Schluss. Zitat Werner Lorand. Wir werden sehen, wie abgerechnet wird am Ende und wir werden sehen, ob es personell noch irgendwie Möglichkeiten gibt, danach zu rüsten. Das soll es gewesen sein von Radis Erben. Wir haben viel diskutiert jetzt über die Löwen heute Abend nach diesem schmucklosen 1:1 beim SC Verl. Nächster Gegner ist Türkgücü. Das wird schwierig, aber das werden wir nochmal genau thematisieren in der Vorausschau, im Ausblick auf dieses Spiel. Das wird dann am Freitag der Fall sein. Bis dann, schönen Abend, Servus.
Servus.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Rade, ja, bin ich König, ja, und das Spielfeld ist mein Königreich.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.